ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, erster Kanto, Kapitel 5. Narada unterweist Vyasadeva im Srimad Bhagavatam. Da habt ihr
aufgehört.
Habt ihr aufgehört? Tyaktva
Tyaktva
Svadharman
Svadharman
Charanam Bhujam
Charanam Bhujam
Hare
Hare
Bhajan
Bhajan
Apakvo
Apakvo
Ata
Ata
Patet
Patet
Tato
Tato
Yadi
Yadi
Yatra
Yatra
Kva
Kva
Babaram
Babaram
Arhut
Arhut
Amosya
Amosya
Kim
Kim
Ko
Varta Varta
Apto
Apto
Abhajatam
Abhajatam
Svadharmataha
Svadharmataha
Tyaktva
Tyaktva
Tyaktva Svadharmam Charanam Bhujam Hare
Rajan
Was ist das? Tyaktva svadharmam charanam bhujam hare bhajan apakvota patittato yadi yatra kva vibharam abud amusyakim ko varta apto bhajatam svadharmataha. Aber das ist so nice, schön ist nochmal. Tyaktva svadharmam charanam bhujam hare bhajan apakvota patittato yadi yatra kva vibharam abhutamasyakim ko varta apto bhajatam svadharmataha. Tyaktva
Tyaktvam
aufgegeben haben
aufgegeben haben
Svadharma
Svadharma
seine pflichtgemäße Beschäftigung
seine pflichtgemäße Beschäftigung
Charanam Bhujam
Charanam Bhujam
die Lotusfüße
die Lotusfüße
Hare
Hare
Hari Sushan
Hari Sushan
Bhajan
Bhajan
im Verlauf des Singens von Liedern
im Verlauf des Singens von Liedern
Apakva
Apakva
unreif
unreif
Ata
Ata
aufgrund dessen
aufgrund dessen
Patet
Patet
fällt herunter
fällt herunter
Tata
Tata
von dieser Stufe
von dieser Stufe
Yadi
Yadi
wenn
wenn
Yatra
Yatra
worauf
worauf
Qua
Qua
welche Art von
welche Art von
Fa
Fa
oder sarkastisch gebraucht
oder sarkastisch gebraucht
Habaram
Habaram
ungünstig
ungünstig
Abut
Abut
wird geschehen
wird geschehen
Amosya
Amosya
von ihm
von ihm
Kim
Kim
nichts
nichts
Kava Arta
Kava Arta
welches Interesse
welches Interesse
Apta
Apta
erhält
erhält
Abhajatam
Abhajatam
des nicht Gott geweihten
des nicht Gott geweihten
Svadharmata
Svadharmata
im pflichtgemäßen Dienst beschäftigt sein
dem pflichtgemäßen Dienst beschäftigt sein
Übersetzung wer seinen materiellen Tätigkeiten entsagt hat um sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn zu beschäftigen mag manchmal, während er sich noch auf einer unreifen Stufe befindet, herunterfallen. Jedoch besteht keine Gefahr, dass er nicht erfolgreich ist. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen gewinnt, auch wenn er gewissenhaft seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllt, überhaupt nichts. Erläuterung von Srila Prabhupada. Was die Pflichten der Menschen betrifft, so gibt es ihre unzählige. Jeder ist pflichtgebunden. Nicht nur an seine Eltern, Familienangehörigen, die Gesellschaft, sein Land, die Menschheit, andere Lebewesen, die Halbgötter und so weiter, sondern auch an die großen Philosophen, Dichter und Wissenschaftler. Es wird in den Schriften die Anweisung gegeben, all diesen Pflichten zu entsagen und sich im Dienst für den Herrn zu weihen und sich dem Dienst des Herrn zu weihen. Wenn man so handelt und in der Erfüllung seines hingebungsvollen Dienstes für den Herrn Erfolg hat, ist es gut. Jedoch geschieht es zuweilen, dass man sich dem Dienst des Herrn aufgrund zeitweiliger Gefühle hingibt, und im Laufe der Zeit aus vielerlei Gründen, zum Beispiel durch schlechten Umgang, vom Pfad des Dienstes abkommt. Hierfür gibt es in der Geschichte viele Beispiele. Bharata Maharaj musste als Hirsch geboren werden, weil er eine innige Zuneigung zu einem Hirsch entwickelt hat. Als er starb, dachte er an diesen Hirsch und wurde deshalb im nächsten Leben im Körper eines Hirsches geboren. Wobei er indessen sein vorheriges Leben nicht vergaß. Ebenso kam auch Chitraketu wegen seiner Vergehen gegen die Füße Shivas zu Fall. Aber trotz all dem wird hier die Bedeutsamkeit der Hingabe an die Lotusfüße des Herrn hervorgehoben. Auch wenn die Möglichkeit besteht zu fallen, denn selbst wenn man fällt und die vorgeschriebenen Pflichten des hingebungsvollen Dienstes vernachlässigt, wird man die Lotusfüße des Herrn niemals vergessen. Wenn man einmal im hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig gewesen ist, wird man den Dienst unter allen Umständen fortsetzen. In der Bhagavad Gita 2,40 wird gesagt, dass selbst ein wenig hingebungsvoller Dienst einen vor der größten Gefahr bewahren kann. Für solche Fälle gibt es viele Beispiele in der Geschichte. Ajamil ist eines von ihnen. Ajamil war in seiner Kindheit ein Gottgeweihter gewesen. Doch in seiner Jugend kam er vom rechten Weg ab. Trotzdem wurde er am Ende seines Lebens vom Herrn gerettet. Jagdva svadharmam charanam buja harer vajanna bhakvuta pati tato yadi yatra kvavibara yakva vavadam abut amusyakim hovarta apto bajatam svadharmataha. Wer seinen materiellen Tätigkeiten entsagt hat, um sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn zu beschäftigen, mag manchmal, während er sich noch auf einer unreifen Stufe befindet, herunterfallen. Jedoch besteht keine Gefahr, dass er nicht erfolgreich ist. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen gewinnt, auch wenn er gewissenhaft seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllt, überhaupt nicht. So, das ist eine sehr interessante Aussage hier, die Narada Muni macht. Das ist Narada Muni, oder? Oder? Jedenfalls, das Kapitel nennt sich Narada und du weißt, wie er es erlebt und schon erfahren. So, hier wird der Ruhm des hingebungsvollen Jesus geprüft. Und wie hier erklärt wird, selbst wenn man mal zu Fall kommt im hingebungsvollen Jesus, ist trotzdem nichts verloren. Prabhupada hat davon gesprochen, dass wir durch den hingebungsvollen Jesus sozusagen auf unser ewiges Konto investieren, auf das transzendentale Konto investieren. Und dieses transzendentale Konto hört niemals auf zu existieren, selbst über den Körper aufgehen. Während wenn wir auf der materiellen Ebene, auf der körperlichen Ebene investieren, dann werden wir immer wieder unterbrochen. Und allen Nutzen, den wir, oder alles Gute, was wir angesammelt haben im Leben, müssen wir zum Zeitpunkt des Todes aufgeben, müssen wir neu anfangen. Aber dieses spirituelle Konto ist so wunderbar, wie es hier heißt, dass es immer zunimmt, mehr und mehr und mehr und mehr zunimmt. Nur wenn man zum Beispiel ein kleines bisschen Fortschritt gemacht hat in diesem Leben, angenommen 2%, dann geht dieser Fortschritt niemals verloren. Sondern irgendwann, wenn wir wieder durch großes Glück und Herzlichkeit Krishna zu seiner Geweihten wieder mit dem hingebungsvollen Dienst in Berührung kommen, beginnen wir genau mit 2%. Wir bauen ständig und wir sammeln mehr und mehr und mehr spirituelles, auf unserem spirituellen Guthaben. Nur wir sollen das dann praktisch sehen. Manchmal, wenn jemand zum Krishna muss dann kommen, fällt es überhaupt nicht schwer, den hingebungsvollen Dienst zu take up, wie sagt man
das? Aufzunehmen.
Den hingebungsvollen Dienst aufzunehmen. Und wenn andere große Schwierigkeiten haben, nur selbst wenn ihnen alles erklärt wird, haben sie große Schwierigkeiten, wir sind sehr, sehr angehaftet in der materiellen Welt. Das fällt ihnen sehr schwer, das Einfachste zu tun, die Hare Krishna zu chanten, ganz einfache Dinge, Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes zu folgen. Und daran sehen wir ganz praktisch, dass wir auf verschiedenen Ebenen stehen, aufgrund unseres spirituellen Guthabens, was wir schon in vorherigen Leben angesammelt haben. Und das ist auch bekannt als Getta Sukriti und Agetta Sukriti. Agetta Sukriti bedeutet, dass wir uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, selbst wenn es unbewusst ist, machen wir trotzdem Fortschritte. Angenommen zum Beispiel ein Sangitan, wenn die Devotees fahren zur Buchverteilung und suchen einen Parkplatz und zu einer Parkuhr. Und gerade in dem Moment, wo sie ankommen, fällt einer raus und lässt noch ein bisschen auf der Parkuhr, Guthaben auf der Parkuhr. Die Devotees fahren da rein. Und die Person, die da das Geld reingesteckt hat, macht spirituellen Fortschritt, weil sie die Sankhya-Bewegung unterstützt. Unbewusst. Oder jemand sieht die ekstatischen Hare Krishnas in Krefeld auf der Fußgängerstraße, wo sie noch nie gesungen haben.
Noch nie? Haben wir schon nicht mehr.
Ja, aber schon lange nicht mehr. Und sehen zum ersten Mal die Votis. Und kommen aus ihrem Laden und gucken und werden inspiriert. Die mögen überhaupt nichts verstehen. Mögen vielleicht sogar denken, dass es Karneval ist oder irgendwie sowas. Und einfach damit sie den Heiligen Namen hören. Und wenn sie auch noch eine positive Einstellung haben oder wieder einen offenen Geist haben, machen sie spirituelle Forschung. Sie sammeln auf ihrem Konto mehr und mehr spirituelles Guthaben. Das nennt sich Agyata Sukriti, unbewusst. Nur selbst wenn sie es auf der Ferne hören, einfach das Ching, 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 Ching. Und den Singen sagt, machen wir spirituellen Fortschritt. Nur diese transzendentale Lautstimmung von der Gemeinschaft mit den Sankten, mit den Harinam, die Votis oder Sankhetan, die Votis, ist so reinigend. Nur Prabhupada erklärt, dass wenn man den Heiligen Namen chantet, selbst wenn die Menschen das nicht verstehen, dieser Heilige Name ist so mächtig, dass er alle diese Schichten von der Bedeckung durchdringt und bis ins Herz vordringt der Menschen. Die mögen das verstehen, die mögen das nicht verstehen. Oder die mögen sich das sogar dagegen sträuben. Aber der Heilige Name ist so mächtig. Besonders wenn das von der reinen Gottgeweihten gechannelt wird. Die kein Motiv haben, einfach nur als den Herrn Lob zu preisen und den Heiligen Namen zu verbreiten. Angenommen jemand gibt eine kleine Spende für ein Buch, obwohl er überhaupt nicht versteht, worum es geht. Der Gottgeweihte sagt dann, die Buddhisten einfach nur sympathisch. Oder wenn ihm gefallen tut, gibt eine kleine Spende. Und macht auch spirituellen Fortschritt. Selbst wenn er das Buch vielleicht jemandem schenkt. Oder einfach irgendwo ablegt. Und kein großes oder kein Interesse hat. Macht er trotzdem spirituellen Fortschritt. Unbewusst. Agierte. Agierte bedeutet unbewusst. Und dann irgendwann, im Laufe seines Fortschritts, das kann sein über viele Leben, kommt er zu dem Punkt, dass es Gyatta Sukriti wird, dass es bewusst wird. Dass es so weit geläutert worden ist, dass ihm das nicht schwerfällt, zu verstehen, worum es geht im Krishna-Musik. Was für Nutzen des Krishna-Musik, die Notwendigkeit des Krishna-Musik. Gyatta Sukriti bedeutet, dass man bewusst sich in Himmel und Freundienst beschäftigt. Dass man zum Beispiel, wir gestern erklärt haben, dass man ein gewisses ein Maß von Vertrauen entwickelt hat und sich angezogen fühlt von der Gemeinschaft der Weisheit. Das unerklärlich ist, aber man fühlt sich angezogen. Man fragt sich nach der Adresse und dann irgendein Devotee erklärt einer Person, ja, wir haben ein Programm in Krefeld, komm doch mal nach Mörs, wir haben dann Sonntagsfeld. Und irgendwie ist die Person inspiriert und macht eine Bemühung. Da hinzukommen, obwohl es schwierig ist, hierher zu kommen. Und das ist Gyatta Sukriti. Das heißt, bewusst nimmt man den hingebungsvollen Dienst auf. Oder beschäftigt man sich mit dem hingebungsvollen Dienst. So, der Nutzen des hingebungsvollen Dienstes geht niemals verloren. Das ist so wunderbar. Wie wir auch erklärt haben vor ein paar Tagen, und erzählt haben von den Devotees, die ihren Körper aufgegeben haben. Das ist das, was wir in Narada Muni bestätigen. Wenn man einmal etwas für Krishna getan hat, dass man den Schutz Krishnas bekommt. Nur dieser Schutz Krishnas ist Achintya. Achintya bedeutet unbegreiflich. Da kann man nicht drüber spekulieren. Das ist aber die motivlose Gnade Krishnas. Ja, dieser Ausdruck motivlose Gnade ist im Grunde sehr bedeutungsvoll. Ja, das ist kein Motiv oder keine Qualifikation. Das ist einfach motivlos. Ja, das heißt, Krishna gibt uns seine Barmherzigkeit aus seiner Gnade. Ja, aus einer motivlosen Gnade. Das sprechen wir zum Beispiel auch von seiner göttlichen Gnade. Ja, und zum Beispiel im Fall des Spiritual Meisters, Mundische Erfahrung, seine göttliche Gnade. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seine göttliche Gnade, das ist ein sehr bedeutungsvoller Ausdruck. Das ist die göttliche Gnade oder die sichtbar gewordene Barmherzigkeit Krishnas. Oder wie Shri Prabhupada auch erklärt hat, solche großen Seelen sind die sichtbar oder die äußere Manifestation der Überseele. Ja, nur Krishna weil im Herzen eines jeden Lebewesens als unsichtbarer Freund. In der Bhagavad Gita heißt es Upadashta und Mund. Ja, das sind zwei Qualitäten der Überseele, der Krishna, sein Herzenwald. Upadashta Anumant. Upadashta bedeutet, dass er der Zeuge ist, der unsichtbare Zeuge, der uns immer beobachtet. Unter allen Umständen ist er da, ständig, in der Nähe. Ja, der Bhagavad Gita gibt ein paar Mal ein sehr schönes Beispiel und sagt, die Überseele befindet sich in der Nähe der spirituellen Seele oder direkt an der Seite der spirituellen Seele. Und nimmt dann ihre Wünsche wahr, genauso wie wenn man in die Nähe einer Blume kommt und man in den Duft der Blume macht. Das heißt, mit anderen Worten, wir können nichts verheimlichen vor Krishna. Und Krishna ist auch derjenige, der uns unser Karma, das heißt, er ist der Zeuge und Erlaubnisgeber. Sanctioner, der Erlaubnisgeber. Das heißt, er beobachtet uns und er gibt uns genau das, was uns zusteht. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, das für Prabhupada mal gegeben hat. Einer erzählt das. Dass als er zur Schule ging, als er nur ein Kind war, zur Schule ging, da ging er zu dieser schottischen Schule. Nur weil während der Kolonialzeit in Indien wurde es als sehr fein angesehen, dass zumindest die angesehenen Familien, dass sie ihre Kinder in die englischen, in die britischen Schulen schicken. Und so ging Prabhupada auch in eine schottische Schule, als er klein war. Und dann erzählte dazu, dass diese Lehrer in diesen engen britischen Schulen, den Kindern versuchten den Eindruck zu vermitteln, dass alles indische oder alles traditionelle indische Low-Class, wie sagt man, primitiv war. Und dass die wirkliche Kultur, die europäische oder die britische Kultur. Und da gehörte auch die Religion dazu, die christliche Religion und die Geschichte und die Philosophen und so weiter. Und die ganze britische Tradition. Und Shri Prabhupada erzählte, dass besonders ein Lehrer, einer seiner Lehrer, der nutzte jede Möglichkeit, um die vedische Tradition oder die indische Tradition zu, wie sagt man, verunglimpfen damals? Zu verunglimpfen. Und dann erzählte Prabhupada einmal, irgendwie kam er auf das Gesetz des Karma zu sprechen. Und dann sagte der Lehrer, wie ist das möglich, dass wir gerichtet werden und dass wir Reaktionen bekommen auf unsere Handlung, wenn noch keine Zeugen sind? Das ist genau wie im Gericht. Wenn da keine Zeugen sind, kann man auch nicht verurteilt werden. Und zu dem Zeitpunkt, nur als Prabhupada das hörte, fühlte er sich sehr, wie sagt man, sehr, nur unwohl, fühlte sich sehr unwohl. Aber er sagte, zu der Zeit konnte er dieses Argument, er spürte einfach, dass es nicht richtig war, dass es falsch war. Aber er konnte dieses Argument noch nicht philosophisch widerlegen. Und dann erklärte er dann später, als er dann von seinem spirituellen Meister, wie sagt man, angeleitet wurde, hing uns von ihm und auch nur von ihm hört und so weiter, verstand er mehr und mehr, dass der Zeuge da ist. Dass er nämlich im Herzen bleibt, in der Form der Übersinn. Upadashta. Und Anumanta bedeutet, dass er uns genau das gibt, was uns sagt, unser Karma sozusagen selbst. Wie ist man da? Unser Karma gibt. Nur, dass wir unser Karma bekommen, ist zurückzuführen auf die Präsenz oder die Anwesenheit der Übersinn im Herzen. Krishna gibt uns genau das, was uns zusteht. Wie es so schön heißt, alles, was Krishna tut, ist gut. Kennt ihr den Ausdruck? Alles, was Krishna tut, ist gut. Das ist im Grunde ein sehr hohes Verständnis. Ne? Weil das, wir können das nur ne, als Gottgeweihte, wenn wir uns mit diesem Konzept beschäftigen, können wir sehen, dass ne, das ist oftmals im ersten Moment ne, schwer verständlich ist, was passiert, wenn irgendwelche Katastrophen passieren oder wenn wir einen Unfall haben, wenn wir leiden und so weiter. Ne? Aber wenn wir so ein bisschen Zeit verstreichen lassen, können wir, ne, wir sehen das ein bisschen mehr aus einer, wie heißt man, aus einer weiteren Perspektive oder Distanz. Nur wenn diese Dinge oftmals sehr viel leichter verständlich sind, als im Moment. Ne? Genau, wenn zum Beispiel eine Bombe explodiert, ne? Und das ist ein Chaos, totales Chaos, kein Mensch versteht, nur was passiert ist und wo der Knall herkam und wie sind das. Ne? Aber wenn erstmal die Zeit, ne, ein bisschen Zeit verstreicht und der Rauch und alle, die, wie sagt man, die Teile der Bombe und die ganze Zerstörung sich gesetzt hat, ne, dann wird das mehr leichter verständlich. Und in der gleichen Weise, ne, wenn ein Gottgeweihter eine gewisse Erfahrung hat, sei es krank oder irgendwas, ne, das im ersten Moment manchmal sehr, wie sagt man, sehr verwirrt sein oder macht nicht verstehen. Ne? Aber je mehr man Krishna wusste, je mehr versteht man das letztlich in der allen, in der Herzlichkeit Krishna. Und selbst wenn wir Unfälle haben, wenn wir krank werden oder große Probleme haben, erklärt uns Prabhupada in der Bhagavad Gita, dass ein Gottgeweihter das Verständnis haben sollte, dass durch die Barmherzigkeit Krishnas ihm viel mehr Leid zugestanden hat aufgrund seines Karmas. Aber dass Krishnas in der Grund und Barmherzigkeit das Karma schon vermindert hat. So dass wir nicht unnötig abgelenkt werden oder gestört werden in unserem hingebungsvollen Dienst. Nur, da gibt es Beispiele, genau wie wenn jemand zum Beispiel kocht für Krishna. Kann das sein? Ne? Manchmal ne? Haben wir die Erfahrung, wenn wir kochen oder Gemüse schneiden und so weiter. Ne? Dass wir irgendwann plötzlich mal so ne, ein bisschen unvorsichtig sind und zack, uns den Finger schneiden und das Blut rauskommt. Ne? Ein paar Mal erklärt, dass ein Gottgeweihter in so einem Fall verstehen sollte, dass im Grunde Krishna sein Leid schon so vermindert hat. Dass im Grunde viel mehr hätte leiden müssen. Vielleicht sogar jemand hätte die Kehle durchgeschnitten. Vielleicht hätte ihm sogar jemand die Kehle durchgeschnitten. Und Krishna reduziert das auf einen kleinen, schnellen Finger. So, das ist die Barmherzigkeit Krishna. Also wir sollten verstehen, dass Gott Geweihte immer den Schutz Krishnas bekommt. Und Krishna kann uns Schutz in verschiedener Weise geben. Aber wie wir schon vor ein paar Tagen erklärt haben, der wirkliche Schutz Krishnas ist, dass wir uns immer an ihn erinnern. Dass er sich sozusagen immer, ne, selbst in solchen Momenten, intensiven Momenten, dass wir uns an Krishna erinnern können. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon die Erfahrung, oder habt ihr schon die Erfahrung mal gemacht, dass du im Grunde Autounfall warst? Hast du schon mal einen Totalschaden gefahren?
8 Unfälle mit dem Devotees schon.
Ja. Ja, ne? Und da hast du bestimmt auch die Erfahrung gemacht. Mhm. Dann ist dann plötzlich in einem Moment, wo man keine Kontrolle mehr hat. Man sieht das einfach kommen und der Wagen. Und was man tut, der Unfall, der läuft einfach ab, das wickelt sich einfach ab. Das entfaltet sich einfach. Und dann sagen sie, was wir machen in dem Moment. Was ist das?
Losschellen.
Ja, dass man bei Krishna Zufluss sucht. Nicht Krishna Hilf! Ne? Ne? Oder man schellt den Heiligen Namen, oder man schellt in der Shingamanta. Ja. Das gibt automatisch in Gott geweihten Kraft, selbst in den größten Schwierigkeiten. Das ist nicht Tatsache. Ja. Ich glaube, gerne haben wir in Polen haben wir auch einen Unfall gebaut. Da war alles voll Schnee. Und der Schnee lag so hoch. Ne? Dann haben wir ein Programm gehabt, abends noch. Und dann mussten wir wegfahren. Ne? Weil wie ich gestern erzählt habe, mussten wir immer, konnten nicht da bleiben, wo das Programm war. Ne? Weil da bestand immer die Gefahr, dass die Nachbarn irgendwie jemand wohnt, die Polizei benannt. Mussten wir wegfahren. Und dann fuhren wir nachts los. Und dann hatte das geschneit. Und es lag hoher Schnee. Und wir mit unseren Sommerreifen. Und dann haben die Straße war kaum noch zu sehen. Ja? Und dann fuhren wir auf dieser Straße längs, ja? Und irgendwann rutschte plötzlich der Wagen so zur Seite. Ja? Die Räder, die fassten nicht mehr. Ja? Und der Wagen rutschte und rutschte und rutschte und rutschte. Und er konnte nur noch bremsen, nichts konnte. Und er rutschte dann runter. Wir saßen einfach. Ne? Und waren wie erstarrt. Ne? Und dann rutschte der Wagen so. Und das war genau so eine Brücke, die da kam. Ne? Und dann stand über die Brücke zu gehen. Ging der Wagen direkt auf den Abhang zu, wo das so runter ging zum Fluss. Ne? Und dann ging genau dazu. Ne? Und ich denke, das Steuerrad gedreht. Ne? Wie sagt man, das Lenkrad? Das Lenkrad gedreht. Ne? Und als der Wagen so runterrutschte, ne, von der Straße, so auf den Abhang zu, blieb er ganz plötzlich stecken. Ne? Und er war unter dem Schnee, da war Sand. Ne? Und da hatten sich die Räder quergestellt, ne? Also so hingestellt. Und die hatten sich im Sand, hatten die blockiert. Ne? Und ich kann mich erinnern, wir saßen auch, wir haben geschrien, wir haben ja, intensiv gebetet zu den Shingadev von Krishna und plötzlich blieb der Wagen stehen. Ja. So diese Erfahrung. Wir haben viele Gott geweiht. Diese Momente sind ganz besondere Momente, die uns Krishna führt, damit wir bei ihm Zuflucht suchen. Das ist zumindest die Haltung des Gottgeweiht. Im Grunde sind diese Momente sehr, sehr förderlich. Ja, und uns lernen mehr an Krishna zu erinnern. Je intensiver die Situationen sind, je intensiver können wir zu Krishna beten. Ja, je intensiver und erhängen uns voller Dienst ist, je intensiver, schneller machen wir Fortschritt in Krishna. Ja, nur weil wir den Hingung uns vollen Dienst einfach nur ausführen mit links, wie sagt man? Einfach so mit links, so mechanisch. Ja, das haben wir schon tausendmal gemacht, das Gleiche, und das läuft. Und wir können das schon mechanisch machen, und unser Geist ist ganz woanders. Ja, das ist nicht sehr förderlich. So, das heißt, auch Paul hat gesagt, dass der spirituelle Meister den Schüler immer wieder neue Herausforderungen geben sollte. Ja, so wie der Schüler so ein bisschen gemütlich, wie sagt man gemütlich? Ja, wenn es zu gemütlich wird und zu relaxed, wie sagt man, zu entspannt. Ja, oder sollte der spirituelle Meister den Schüler immer wieder herausfordern, wie sagt man, Unterweisungen, die durch die Herausforderung gefordert werden. Ja, dass man nicht sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Ja, ne? Weil so wie wir zu bequem werden, wegen uns von uns und alles automatisch läuft, werden wir nachlässig. Wir stellen die Gefahr, dass wir wieder nachlässig werden. Ja, so, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Wenn wir Forschung machen wollen, Krishna wusste, dann sollten wir bemüht sein, nur so intensiv wie möglich unseren hingungsvollen Dienst auszuführen. Ja, zum Beispiel eine ganz wunderbare Beschäftigung, die sehr intensiv ist, ist die Buchverteilung. Ja, oder? Ja. Da machen wir jeden Tag neue Erfahrungen. Ja, jeden Tag zeigt ein Krishna so viel, ist so intensiv. Ja, nur, und so wie man so ein bisschen abweicht, ein bisschen abstreicht, nur, oder sich ablenken lässt von irgendwelchen Sinnobjekten. Nur besteht immer die Gefahr, dass man runterfällt und dass man seine Kraft verliert. Diese Herausforderung ist immer da. Und deshalb ist es sehr wichtig, zum Beispiel für neue Gottgeweihte ist es sehr wichtig, dass sie eine Zeit lang Bücher tun. Ist das nicht so? Das beste Training. Ein sehr intensives und sehr gutes Training. Ja, wir können sehen, dass die Gottgeweihten, die durch dieses Training gegangen sind, dass die bekommen eine, bildet sich einfach eine Substanz, die sehr, sehr wichtig ist für die weitere Entwicklung in Krishna. Und alle, die das mal gemacht haben, können sich immer so daran erinnern. Es ist einfach eine sehr intensive Erfahrung. Man hat auch, man macht doch diese Erfahrung, ne? Weil es so intensiv ist und man so zu Krishna beten muss und so von Krishna abhängig sein muss. Ne? Wird man ganz automatisch, ganz natürlich, wenn man Krishna bewusst. So, wenn man sich in einer Situation befindet, die sehr entspannt ist und sehr gemütlich ist, besteht immer die Gefahr, dass man abgelenkt wird und schwach wird. Dass man den wirklichen Sinn und Zweck des Krishna-Bewusstseins wieder vergisst. Dass man denkt, dass man einfach nur ein frommer Hindu sein sollte. Ne? Ne? Dass man einfach nur ein frommer Hindu sein sollte. Ne? Und die Leute nicht stören sollte mit der Predigt. Ne? Man sollte warten, dass sie ganz natürlich kommen und fragen, ob wir Bücher haben. Das ist der Vorgang, den Sherpa uns gewährt. Da gibt es eine Klasse von Sherpa, die Neutral Ministry, die hat den Namen. Es ist unsere Pflicht, die Dämonen zu stören. Unglaublich. Es ist unsere Pflicht, das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Selbst unter großen Umständen. Es ist ganz natürlich, dass wir, wenn wir Krishna-Bewusstsein verbreiten, das ist Shrivakti Siddhanta, das hat das bei dir mal erklärt, dass wenn die Menschen gegen uns angehen, wenn sie versuchen, unsere Bewegung, Kali-Predigt-Bewegung zu behindern, hat Shrivakti Siddhanta, das hat das bei dir erklärt, das ist ein Symptom von Erfolg. Das ist ein Symptom von Erfolg. Das heißt, wir nehmen uns ernst. Wir verstehen, dass das eine Gefahr ist. Wenn diese Bücher verbreitet werden, wenn diese Philosophie des Krishna uns Bewusstsein verbreitet wird. Und wir verstehen das auch. Wir verstehen, dass wenn wir, je mehr Bücher wir verteilen, je mehr wir predigen das Krishna Bewusstsein, je mehr Segen wir an der Basis der materialistischen Gesellschaft. Wenn zum Beispiel jemand Krishna wusste und die Bücher ernst nimmt, dann verliert er automatisch Interesse an so vielen Dingen, die gepriesen werden in der materiellen Welt. Zum Beispiel so Zigaretten rauchen. Wenn mehr Leute keine Zigaretten rauchen, dann wird die Zigarettenindustrie früher oder später große Probleme haben. Zum Beispiel in Amerika gibt es große Probleme. Die Zigarettenindustrie, die kämpfen unheimlich. Die haben große Gerichtsfälle jetzt inszeniert, wo die Millionen und Millionen von Dollar bezahlen müssen für all die, Raucherkrebsgeschädigten und so weiter. Oder in Amerika da gibt es so viele Debatten gegen das Fleischessen. Ich kann mich erinnern, vom halben Jahr oder so, da hat eine der bekanntesten Moderatoren in Amerika, die hat gegen das Fleischessen gesprochen in ihrer Talkshow. Und da gab es sofort einen riesen Gerichtsfall. Da hat sofort die Fleischindustrie, die hat da alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt. Weil die ist sehr einflussreich und die hat einfach, viele Leute stehen unter ihrem Einfluss. Und die hat irgendwie, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, aber da gab es einen riesen Gerichtsfall und die haben da alle möglichen Leute rangeholt, um zu bezeugen, dass das Essen von Fleisch schlecht ist und so weiter. Und wenn man das heute in Amerika sieht, zum Beispiel diese sogenannten Burgerketten, da gibt es etliche, die Werbung werden immer aggressiver, weil die Leute einfach mehr und mehr das Fleischessen vernachlässigen oder nur kein Interesse mehr am Fleisch. Zum Beispiel gibt es da in Amerika eine bekannte Werbung. Denk so eine Burgerkette, also eine Werbung, da ist so ein typischer Südstaatler, so ein konservativer Amerikaner mit seinem Schnurrbart und so einem Cowboyhut, so aus Texas oder so. Und er hat so einen Burger in der Hand. Und er sagt, jemand, der kein Fleisch isst, den traue ich nicht. Das heißt, die Werbung wird mehr und mehr aggressiv. Genauso wie hier die Zigarettenwerbung. In Amerika haben sie da schon die Zigarettenwerbung, haben sie jetzt abgestellt. Da können die großen Zigaretten, die Zigarettenindustrie kann keine Werbung mehr machen. Und da haben sie auch die ganzen Flüge. In den ganzen Flügen haben sie das Rauchen verboten. Da haben sie in den öffentlichen Gebäuden, die ganzen Behörden, darf man nicht mehr rauchen. Das ist unheimlich, wie sie das entwickelt hat. Und hier auch. Hier sieht man manchmal Zigarettenwerbung, da heißt es, ich rauche gerne. Kennst du die Werbung? Ich rauche gerne. Und dann ist meistens so ein Typ abgebildet, so ein Trendsetter. So ein Typ, der so genauso auf der, wie sagt man, hip ist, so genau auf der Linie, auf so ein populärer, sag mal so ein Trendsetter. Jemand, der so genau so in der, weißt du, der einfach, so eine Modefigur oder so. Ne, sagt dann, Ich rauche gern. Mit anderen Worten sagt, ich rauche. So what? Und darunter steht dann, nur Rauchen ist gesundheitsschädlich. Und die können gar nicht anders. Die müssen ihre Werbung immer aggressiver machen. Weil das ist ein unheimlicher Druck. Mehr und mehr Menschen werden sich darüber bewusst, wie schädlich, gesundheitsschädlich das Fleisch essen und zu rauchen und dergleichen. Ja. So, wir sehen das. Das ist sehr schön zu sehen, dass die nur eine Kraft da ist, die durch die Erscheinungsweise der Reinheit mehr und mehr, wie sagt man, akzeptiert wird. Mehr und mehr akzeptiert. Und auf der anderen Seite können wir doch auch sehen, da gibt es so Entwicklungen. Man kann das besonders gut sehen, wenn man die Bhagavad Gita, die Augen der Bhagavad Gita sieht, wo so viel über die Erscheinungsweisen gesprochen wird. Dass es auch so eine Entwicklung gibt in der Erscheinungsweise Leidenschaft. Diese typischen Geschäftsleute, und die auf jeden Preis Geld machen wollen mit einem Kokoloris. Und dann diejenigen, die halt in der Erscheinungsweise Unwissenheit sind, die einfach das sich selbst kaputt machen, als den Trend ansehen. Und dann gibt es diejenigen in der Erscheinungsweise Reinheit. Und da gibt es so viele Reformhäuser und so viele, und selbst bei Aldi haben sie jetzt eine Abteilung, habe ich gehört, wo sie Bioprodukte verkaufen. Im Grunde ist es ziemlich widersprüchlich. Zum Beispiel die großen Banken oder die ganzen Multis, die so viel verdienen an durch Umweltverschmutzung, so viele Sachen, dass die selber jetzt schon so immer so eine Werbung mit einflechten und um den Eindruck zu erwecken, dass sie auch den grünen Punkt haben oder dass sie auch was Biologisches oder auch was Umweltschützendes machen. Im Grunde sind wir die Ursache dafür, dass alles ruiniert worden ist. Das ist aber so eine typische Masche, so eine Heuchelei. Das ist das Zeitalter der Heuchelei und des Streites. Das ist alles Fassade. Das ist alles nur Fassade. So, aber wenn wir von den Wilden hören, von den Hingus, von den Hingus hören, das geht direkt an die Substanz. Wenn man sein Herz reinigt, dann manifestieren sich automatisch die Symptome der Erscheinungsweise der Reinigung. Zum Beispiel die ganzen großen Organisationen, die gegen die Umweltverschmutzung kämpfen. Ich habe zum Beispiel meinen Vater, der ist ganz stolz darauf, dass er jetzt regelmäßige Beträge gibt zu Greenpeace. Und jetzt war ich im Besuch dabei ganz stolz. Die haben so eine Monatszeitschrift, die hat er dann gelesen, da gibt er dann Spenden zu Greenpeace. Ich wollte nichts weiter zu sagen, weil es ist schon ein Schritt, voran. Aber letztlich ist diese Bemühung, die Welt zu reinigen oder zu erhalten, nicht möglich, ohne dass das Herz gereinigt wird. Weil die Ursache für diese ganze Verunreinigung, für diesen ganzen Missbrauch, die ganze Zerstörung in der Welt, ist, dass das Herz unrein ist. Was bedeutet, dass es so viel Lust und Gier und Neid im Herzen ist? Und solange wir keinen Vorgang haben, um die Herzen zu reinigen, ist diese ganze Bemühung, die Welt reinzuhalten, nur eine Oberfläche. Es ist nur eine Oberfläche, geht überhaupt nicht in die Tiefe. Genau wie Paolo gesagt hat, ist genau wie Flickwerk. Ist ein kleines Loch, jetzt mit Flicken drauf. Und dann kommt ein anderes Loch und dann noch ein Flicken drauf. Aber es ist nur eine Oberfläche. Und früher oder später haben wir nur noch Flicken. Und Flicken halten sie nicht. Das zersetzt sich einfach. Nur so die Ursache von dem Problem ist, dass wir Krishna vergessen haben. Und wenn wir unsere ursprüngliche Position, unsere ursprüngliche Beziehung zu Krishna wieder aufnehmen, dann wird ganz automatisch unsere Existenz gereinigt. Unser Herz wird gereinigt. Da heißt es im Nektar der im Chaitanya Charitamrita. Da werden die 26 Qualitäten eines Gottgeweihten erwähnt. Und all diese Qualitäten, erklärt Stadkarbe, entwickeln sich ganz natürlich, ohne gesonderte Anstrengung, wenn man einfach sich Krishna hingibt und sich im Hingungsfreundienst beschäftigt. Ja, dann heißt es in Bhagavatam, dass alle Qualitäten, die Materialisten haben mögen, oder ne, Menschen haben mögen, die nicht sich Gott ergeben, sind im Grunde unbedeutend. Genau wie ich erklärt habe. Ne, weil sie nicht in die Tiefe gehen. Ja, sind nur eine Oberfläche. Das ist alles relativ. Ja, die sprechen zum Beispiel von, da gibt es Tierschutzvereine. Ne? Und was für Tiere schützen wir in solchen Vereinen? Hunde und Katzen. Ne? Und die Kühe schicken ins Schlachthaus. Ne? Aber das mal erklärt. Aber wie gesagt, das ist sogenannte moderne Zivilisation. Ne? Die holen sich den Hund ins Haus und schlachten die Kühe. Ne? Sozusagen verehren sie die Hunde und die Katzen, die im Grunde nutzlos sind und so unrein sind. Nach dem vedischen Prinzip sollte man diese Tiere niemals ins Haus lassen. Hunde und Katzen sollten niemals ins Haus gelassen werden. Wieso unrein? Die nehmen nie ein Bad.
Die duschen sich nicht.
Benutzen keinen Duschschaum. Putzen sich nie die Zähne. Und die sind einfach unrein. Schmutzig. Ne? Wenn so ein Hund zum Beispiel einen Stuhl lässt, ne? Dann nimmt nicht ein Bad danach. Ne? So unrein. So war aber das gesagt. Ne? Die Hunde und die Katzen holen sich ins Haus. Ne? Und die Kühe, ne? Die sich im Grunde völlig in der Schadenfalls Reinheit befinden, die werden geschlachtet. Ne? Nutzlose Tiere werden verehrt und nutzbringende Tiere, die werden einfach nur ausgebeutet und dann werden sie achtlos oder undankbar, wenn sie einfach getötet. Das ist im Grunde totaler Widerspruch. So, das ist nur das sind so Tierschutzvereine. Tierfreunde. So, wir sollten nur verstehen, dass man nur ein Freund aller Lebewesen, Sulivam Salvabhutana, wohlmeinende Freunde aller Lebewesen werden kann. Wenn wir Krishna wussten. Ja, wir können nur von Brüderlichkeit sprechen. Unter allen Lebewesen. Und auch unter den Menschen können wir nur von Brüderlichkeit sprechen. Wenn wir ein gemeinsames Zentrum haben, wenn wir einen gemeinsamen Vater haben, ne, wenn wir von Brüderlichkeit sprechen, ne, dann kann man nur wirklich von Brüderlichkeit sprechen, von gemeinsamen Vater haben. Und das ganz natürliche gemeinsame Zentrum und die Quelle aller Dinge oder die absolute Wahrheit ist Krishna, ist Gott. So, wenn wir Gott wieder im Zentrum etablieren, wir ins Zentrum setzen und wir unsere ursprüngliche Position als ewige Linie Krishnas wieder aufnehmen, dann werden wir automatisch die Harmonie erlangen, nur nach dem wir streben. Nur Zufriedenheit, Harmonie, Zusammenarbeit, all diese Dinge kommen ganz natürlich, so wie Krishna im Zentrum steht. Das ist das Prinzip, was in der Bhavaki, in der Ishapanishad erklärt wird, das Ishavasyam, Gott zentriert. Wir können das ganz praktisch sehen. Wenn wir Krishna bewusst sind, uns bemühen, Krishna zufriedenzustellen und die Mission Krishna zu verbreiten, dann ist automatisch Harmonie. Und je mehr wir uns auf uns selber konzentrieren und uns um uns selber bemühen, um unseren eigenen Vorteil bemühen, je mehr wird das fraktioniert. Führen wir unser getrenntes Dasein sozusagen. Jeder steht im Zentrum. Jeder hat seinen eigenen, wie sagt man, gibt sich als selbst das Zentrum, seinen eigenen Kreis. So diese Harmonie, nach der wir alle suchen, wenn wir zum Beispiel von Frieden sprechen oder Nächstenliebe, all diesen Dingen, Humanität, dass humaner sein sollten, wie wir heute so oft sagen. Es ist nur möglich, wenn wir ein gemeinsames Zentrum haben, wenn wir Krishna dienen. Wenn wir Krishna als gemeinsames Zentrum akzeptieren, als den gemeinsamen Vater der Lebewesen. Ja, nur so ist das immer. Ein paar Mal auf das Beispiel geben, dass nur in Krishna wussten, so viele Nationen vereinigt werden. Dass die vereinten Nationen, anstatt dass sie mehr und mehr sich zusammenschließen, ne, gibt es mehr und mehr und mehr Fraktionen, Aufteilungen, mehr und mehr Fahnen. Es gibt mehr und mehr und mehr Fahnen. Anstatt sie sich vereinigen, werden das mehr und mehr verschiedene Staaten mit verschiedenen Interessen und so weiter. Ich habe dazu gesagt, dass die wirkliche Vereinigung, die Bewegung Chaitanya Mahaprabhu, wo alle gemeinsam, wo alle kooperieren können zur Freude Krishnas. Aber das Zentrum muss Krishna sein. Wenn das Zentrum nicht Krishna ist, und das ist einfach nur so eine, wie sagt man, so eine oberflächliche Beziehung ist, dann ist es nur eine Frage von Zeit, das ist Problem.